Radio SRF.
Die Schweizer Nationalbank schließt das Kapitel mit den UBS-Ramsch-Papieren erfolgreich ab. Vor 5 Jahren musste der Bund und die Nationalbank ja die UBS notfallmäßig retten. Und nun lautet die Schlussbilanz der UBS-Rettungsaktion 1 Milliardengewinn, 5,5 Milliarden rund Gewinn und Einnahmen für die Nationalbank. Kann man sagen, Cornelia Meier, nun Ende gut, alles gut?
Ja, ich würde sagen, Ende gut, alles gut. Die Nationalbank hat gut reagiert, sie hat schnell reagiert, auch damit, dass sie mit ihrem Stabilitätsfonds schlechte Papiere übernommen hat, hat man automatisch eine gute und schlechte Bank gegründet, was der einzig richtige Weg war. Es ist sehr gut und wir sollten alle froh sein.
Andere Staaten mussten ja auch notleidende Banken retten. Es haben nicht alle zu diesem Bad Bank System gegriffen. Wenn man das international vergleicht, wie steht denn die Schweiz eigentlich
da? Die Schweiz steht sehr gut da. In Amerika war es punktuell auch gut. In England ist es weniger gut. Und da ist vor allem der größte Teil da ist die Royal Bank of Scotland, wo man 81% der Aktien gekauft hat, keine schlechte Bank gemacht hat, also quasi die verstaatlicht hat, die Bank, das Management reingesetzt hat. Das ging dann auch nicht. Das war ein Schrecken ohne Ende. Da gab es dauernd Schwierigkeiten mit wie viel Boni bezahlt werden, wie viel Verluste eingefahren werden. Und jetzt endlich, nach 5 Jahren, hat man gesagt, ach, wir gründen eine schlechte Bank. Also ich würde sagen, da hat die Nationalbank doch sehr gut reagiert und das eben schnell gemacht.
Sie sagten vorhin, Ende gut, alles gut. Die Schweizer Nationalbank hat gut 5 Milliarden Gewinn gemacht. Aber das Ziel dieser Aktion war es ja nicht, Gewinn zu machen, sondern die UBS zu stabilisieren und den Schweizer Finanzplatz überhaupt. Aber jetzt sind wir ja noch nicht wirklich weiter. Die Schweizer Grossbanken sind immer noch too big to fail.
Die sind immer noch too big to fail, wenn wir das anschauen. Die Schweizer Botschaften sind natürlich so groß verglichen mit unserem jährlichen Bruttoinlandprodukt, dass die Bilanzsummen, dass man einfach sagen muss, ja, sie sind natürlich schon sehr groß. Aber wenn wir uns das sonst anschauen, ist der ganze Finanzsektor, Versicherungen und Rückversicherungen inbegriffen, ja nur etwa 12% des Bruttoinlandproduktes, was sie erwirtschaften. Das ist doch unsere Industrie, vor allem die kleinen und Mittelständler, die geben eine sehr gute Basis für die Schweizer Wirtschaft.
Aber trotzdem, vor 5 Jahren war man sich einig, es darf nie mehr so weit kommen, dass der Staat eine Grossbank retten muss, weil der Untergang der Grossbank die ganze Volkswirtschaft mit sich in die Tiefe reißen könnte. Nun mit dieser Too-Big-to-Fail-Regulierung, wo steht man da nun? Ist man da nun so weit, dass man sagen kann, der Staat muss nicht mehr eingreifen?
Nein, das kann man nicht sagen, eben weil unsere von der Bilanzsumme her gesehen die Banken so groß sind. Und ich frage mich auch, es ist natürlich schon gut, wenn man viel große Eigenkapitalquoten hat, dann geht man darauf hin, dass die Banken nicht mehr zu schnell und zu groß wachsen können. Aber das Wichtige ist ja nicht nur das, jedes Geschäft hat ja eine Gegenpartei. Und da ist das Gegenparteienrisiko. Und sehr viele dieser Gegenparteien sind diese nicht regulierten Finanzinstitute wie Hedgefonds. Und dort sollte man sich auch mal überlegen, die sind ja überhaupt nicht reguliert, die haben keine Eigenkapitalregulierung, da weiß man nicht, was los ist. Da müsste man sich auch mal überlegen, wie regulieren wir denn eigentlich jetzt diese nicht regulierten Finanzinstitute?
Und da ist man noch nirgends mit Überlegungen für eine Regulierung in diesem Bereich.
Ich sehe das nirgendwo. Die ganze Debatte geht immer um die Banken too big to fail. Wollen wir das Universalbankensystem abschaffen? Und wenn Sie sich jede Finanzkrise anschauen, wir regulieren immer für die letzte Krise. Und die nächste Krise kommt ja bestimmt, weil die Gier ist etwas, was im Menschen drinnen ist und in den Börsen sehr aktiv ist. Und dann werden die Leute übermütig. Und da müsste man sich wirklich mal überlegen, was kann man machen, um die Gegenparteirisiken ein bisschen einzudämmen und auch was kann man machen, um zu schauen, wie man eine vernünftige Risikopolitik bei den Banken verlangen kann.
Also, dass die Bank das Risiko richtig einschätzt, dass eine Gegenpartei, ein Hedgefonds, plötzlich pleite geht und dann bei ihr auch ein Loch in die Bilanz reißt.
Ja, das können Riesenlöcher sein.
Mhm. Aber eben, wenn man den Banken dann mehr Eigenkapital vorschreiben würde, wie das auch Finanzministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf kürzlich angetönt hat, dann wären sie auch besser gewappnet gegen genau solche Risiken.
Ja, vielleicht werden sie besser gewappnet, aber wenn diese Risiken dann katastrophale Dimensionen annehmen, sind sie eben auch nicht gewappnet. Ich würde sagen, man muss eben auch das Risiko selbst angehen.
Sprechen wir über die Europäische Zentralbank, die hat diese Woche auch für Schlagzeilen gesorgt. Sie hat am Donnerstag eine weitere Zinssenkung angekündigt. Geld ist im Euroraum nun so billig wie noch nie zuvor. Der Leitzins wird auf 0,25% gesenkt, ein Rekordtief. Hat Sie das überrascht?
Ja, es hat mich überrascht. Es war sehr interessant, weil die Zentralbank hat stark auf die Zahlen geschaut, auf die Inflationszahlen, die nur bei 0,7% waren, und da hatten sie Angst vor Deflation. Was man natürlich verstehen kann, weil wenn sie so in der Peripherie so viele überverschuldete Länder haben, wenn es Deflation gibt, dann werden die Schulden vergleichsweise immer teurer und dann ist das nicht gut. Von dem her gesehen kann man verstehen. Man kann auch verstehen, wenn man die Arbeitsmarktzahlen in vielen Ländern sieht, sind die schlecht, dann sagt man sich, ein tiefer Euro bringt mehr Exporte. Das ist von der her gesehen gut. Man kann es verstehen, nur ob es wirklich was bringt, das was anderes. Wir haben ja gesehen, gestern ist der Euro sehr stark runtergegangen und heute ist er schon fast wieder dort, wo er war, im Vergleich zu den meisten Währungen. Und wenn wir uns Japan anschauen, das etwa anderthalb Jahrzehnte von Deflation hatte, die haben auch die Zinsen immer weiter runtergesetzt und es hat eigentlich nicht geholfen. Was dann geholfen hat, war diese extrem expansive Geldpolitik des Herrn Abe.
Was bedeutet diese Zinssenkung denn als Signal? Bedeutet das, die Krise ist tiefer als angenommen? Wir müssen noch mehr tun als bisher, um die Krise so zu überwinden? Oder würden Sie das nicht so sehen?
Ich würde es nicht so sehen. Ich würde sagen, die Krise dauert länger, als wir gedacht haben. Es ist eine Frage der Dauer. Und natürlich, wir haben ja heute gesehen, heute ist ja Standard & Poor's rausgekommen und hat Frankreich marginal tiefer bewertet in ihrem Credit Rating. Und das wussten natürlich die Zentralbanker schon, dass da sowas kommt. Und da sieht man einfach, dass die einfach diese schlechten Nachrichten schon voreingebaut haben in ihre Zinspolitik.
Ja, was bedeutet denn dieses Rating? Also für die zweitgrößte Volkswirtschaft im Euroraum, dass Frankreich schlechter dasteht, als man das bisher angenommen hat?
Es bedeutet, dass Frankreich schlecht dasteht. Und ich glaube, sehr viele, wir haben alle angenommen, schauen Sie sich die Arbeitsmarktzahlen an. Frankreich steht schlecht da. Es bedeutet aber nicht ganz so viel für Investoren, weil wenn sie von ihrem AAA-Rating runterkommen, dann geht's massiv bergab. Aber wenn sie von einem nicht so guten Rating auf ein weniger nicht so gutes Rating gehen, dann ist das nicht so tragisch.
Es stehen immerhin noch 2A vorne dran. Diese Zinssenkung der EZB, zurück auf diese Frage, was bedeutet das denn für die Schweiz, für die Zinspolitik der Nationalbank und auch für die Euro-Kursgrenze, für den Mindestkurs von 1,20 Franken pro Euro?
Es bedeutet sich, dass das Zinsdifferenzial zwischen dem Euro und dem Schweizer Franken größer wird. Das heißt, der Schweizer Franken wird teurer. Und das andere bedeutet, dass wir haben ja diesen Grenzwert von 1,2 Franken pro Euro. Das heißt, die SNB hat jetzt 5,5 Milliarden erwirtschaftet. Jetzt können wir die in die Stützung des Schweizer Frankens investieren. Ein bisschen böse ausgedruckt.
Das könnte nötiger werden, weil die Zinsdifferenz zwischen dem Euroraum und der Schweiz größer wird, also das Anlegen in der Schweiz wieder attraktiver wird.
Es ist erstens das und einfach auch, weil nicht nur das, weil der Euro dann billiger wird, auch im Vergleich mit anderen Währungen. Es ist ja alles miteinander verknüpft.
Sprechen wir oder twitchen wir zum Schluss über Twitter, über den amerikanischen Kurznachrichtendienst, das Internetunternehmen, ist am Freitag an die Börse gegangen und obwohl das Unternehmen noch nie in seiner Geschichte einen Gewinn erzielt hat, hat es einen riesigen Börsenstart hingelegt. Der Aktienkurs stieg in der Kürze von 26 auf 45 Dollar und nun ist Twitter über 30 Milliarden Dollar wert. Wie erklären Sie sich das, Cornelia Meyer?
Also ich glaube, erstens waren die Leute recht euphorisch. Zweitens schauen sich die Leute das Potenzial von dem Business Model von Twitter an. Immer mehr gehen die Menschen von stabilen Plattformen wie dem Computer rüber auf das iPhone, auf mobile Plattformen. Und dann haben sie das verglichen mit einem Facebook, wo sie die Leute vielleicht 1 bis 5 Mal in der Woche reinschauen, wohingegen in der normale Twitter-Verbraucher mehrmals am Tag reinschaut. Und dass das ja rein, diese Geschäftsmodelle rein auf der, von der Werbung her finanziert ist, ist das für die Werber groß. Zudem hat Twitter erst 250 Millionen, Facebook hat 1,2 Milliarden Gebraucher. Twitter ist sehr gut vernetzt in England, Nordamerika, Türkei, Mittleren Osten, aber sonst nicht so. Da sehen die Werber natürlich auch, dass da großes Potenzial in neuen Regionen liegt. Also wenn Sie jemandem im Mittleren Osten ein E-Mail schicken, können Sie davon ausgehen, dass es nicht gelesen wird. Sie müssen entweder eine Twitter-Message oder ein SMS schicken.
In Europa gibt es ja noch ein großes Potenzial an möglichen Nutzen. In Deutschland gibt es erst 1,5 Millionen Menschen, die Twitter nutzen.
Ja, es gibt sicherlich ein großes Potenzial. Und das sieht man ja auch in der Bewertung. Da möchte ich gerne ein paar Eckdaten geben. Wenn man schaut, wie viel ist ein Nutzer in Dollars wert für einen Investor in Twitter, Facebook und LinkedIn, dann ist er bereit, $99 pro Nutzer für Facebook zu zahlen, $123 pro Nutzer für LinkedIn, das professionelle Network, und $139 für Twitter pro Benutzer. Ich würde nicht sagen, es ist überbewertet, aber ich würde sagen, Twitter ist teuer.
Sind das vor allem Zukunftshoffnungen, die die Investoren hegen, dass Twitter oder auch Facebook oder LinkedIn einmal dann in Zukunft wirklich große Profite abwerfen könnten? Mich erinnert das dann doch ein bisschen an das Platzen der Dotcom-Blase von 2000. Was ist denn jetzt der Unterschied? Was ist jetzt anders?
Absolut, es sind sehr große Zukunftshoffnungen. Aber wir müssen sagen, dass Facebook und LinkedIn jetzt schon Profite schreiben. Das ist ja schon mal gut. Also von dem her gesehen. Aber die Überbewertung ist natürlich schon da. Schauen Sie sich an, Twitter, die Marktkapitalisierung ist 25 Mal den Verkauf von Twitter, die Verkaufszahlen von Twitter. Das ist, LinkedIn und Facebook sind da 10 Mal. Da muss man sagen, diese Aktie ist relativ einfach sehr, sehr teuer.
Und das Geld, das in Twitter oder in andere dieser Online-Dienste fließt, das könnte man ja eigentlich auch in andere Unternehmen geben. Also es gibt ja andere Industriezweige, die deutlich mehr Mühe haben, Kapital anzuziehen, Venture-Kapitalist oder dann an der Börse erfolgreich zu sein, als all diese New Economy-Unternehmen.
Natürlich, aber da muss man sagen, das ist eben der Markt. Das Geld geht dorthin zu dem, der am lautesten schreit und der am meisten Wirbel um sich herum machen kann, und da muss man dann den anderen Firmen sagen, ja, dann müsst ihr eben schauen, dass ihr eure Firma so positioniert, dass ihr attraktiv seid für die Investoren.
Wir werden sehen, wie das weitergeht. Cornelia Meyer, vielen Dank für dieses Gespräch.
Herzlichen Dank.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.